Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 48. Alle hoffen auf Erleuchtung. Von Rolf Herbert Peters. Aus Stern Nummer 51 vom 16. Dezember 2021. Gelesen von Florian Eib. In der Pandemie googeln Menschen nach Gebeten, suchen Sinn und Halt in ihrem Glauben, allerdings meist außerhalb der Kirchen. Manchmal scheint die Welt völlig aus den Fugen zu geraten. Eben noch war alles gut und dann hagelt es schlechte Nachrichten. Hiob erging es so. Der reiche, fromme Großbauer lebte glücklich mit seiner Frau und 10 Kindern im Land Uz, im Nahen Osten. Plötzlich meldeten Boten, seine Knechte seien getötet, seine Tiere gestohlen oder verbrannt, seine Söhne vom Sturm erschlagen worden. Schließlich wurde er auch noch schwer krank. Er haderte mit Gott. Warum lässt er das zu? Am Ende führt ihn sein sattelfestes Gottvertrauen zurück ins Glück. Heute fühlen sich viele Menschen ähnlich gebeutelt wie Hiob in der mehr als 2000 Jahre alten Bibelgeschichte. Die Corona-Seuche will nicht enden. Mehr als 5,3 Millionen Infizierte sind weltweit gestorben. Der Klimawandel schickt mörderische Fluten und Brände. Über 80 Millionen Menschen sind auf der Flucht, viele sterben in den Meeren. Radikale töten wahllos. Lieferketten, die Lebensadern des Wohlstands, reißen ab. Die Inflation frisst die Ersparnisse. Und dann dies. Tausende Priester sind in Wahrheit miese Kinderschänder. Und ihre Verbrechen wurden jahrzehntelang von kirchlichen Würdenträgern systematisch vertuscht. All das wahre Hiobs Botschaften. Was gibt uns Halt in schweren Zeiten? Für Hiob war es Gott allein. Für die Deutschen scheint er immer irrelevanter zu werden. In Scharen verlassen sie die christlichen Kirchen. Nur noch jeder Vierte zieht laut Umfragen Trost aus der frohen Weihnachtsbotschaft von Christi Geburt. Waren in den 60ern rund 95% katholisch oder evangelisch, ist es heute nur noch gut die Hälfte. Und die lässt sich selten in Gottesdiensten blicken. Ostdeutsche sind bereits zu über 70% konfessionslos, Westdeutsche erst zu knapp 20%. Laut einer Studie der Universität Freiburg dürfte sich die Zahl der Mitglieder bis 2060 auf 23 Millionen fast halbieren. Hat der Himmel fertig? Es ist eine Katastrophe, sagt der Limburger Bischof Georg Betzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, im Interview. Die Menschen exkommunizieren uns aus ihrem Leben. Wo Pfarrer Andreas Domke tätig ist, müssen die Menschen die Kirche gar nicht erst aus ihrem Leben werfen, denn sie hat fast keine Rolle gespielt. Domke ist evangelischer Seelsorger im brandenburgischen Zedenik, eine Autostunde nördlich von Berlin. Heute leben wir in einer Wüstenei, sagt er. Forscher einer US-Uni haben mal herausgefunden, dass Ostdeutschland die gottloseste Gegend der Welt ist. Zu seinem Kirchensprengel gehören 2 weitere Örtchen. Zusammen macht das 1500 Schäfchen, theoretisch. Manchmal zählt er im Gottesdienst nur 10. Und die Lämmchen? Es gibt Jahre, da habe ich 8 Konfirmanden, manchmal nur einen. Wie er seine Mitbürger beschreibt, sind sie keine überzeugten Atheisten. Vielmehr haben ihnen 2 gottlose Diktaturen das Christsein ausgetrieben. Die Jugendweihe aus DDR-Zeiten ist dagegen noch sehr beliebt. Da marschieren ganze Klassen hin, sagt Domke. Das freigeistige Fest, 1852 von einem Theologen erfunden, hatte die SED okkupiert, um den Adoleszenten in 10 Geboten, Moses lässt grüßen, den Schwur auf den sozialistischen Staat abzunehmen. Heute ist sie ein Initiationsritual zum Erwachsenwerden und geht, genau wie Firmung und Konfirmation, einher mit Vorbereitungskursen Familienfeiern, festlicher Kleidung, Geschenken. Das Zusammensein zählt. Jede Seele ist willkommen. Dennoch ist Domke überzeugt, die Sehnsucht nach dem Himmel wohnt den Brandenburgern weiter inne. Im November hat er zusammen mit den Katholiken ein Fest für den heiligen Sankt Martin ausgerichtet. Es kamen erstaunliche 400 Besucher. Auch sei die evangelische Sozialarbeit stark nachgefragt. Er begleitet auf Wunsch auch Kirchenferne bei Hochzeit oder Beerdigung, muntert jede geschundene Seele auf, die sich an ihn wendet. Wenn die Kirche offen ist, kommen Unbekannte und zünden Kerzen an. Und dann sind da die 2 Dutzend iranischen, teils evangelischen Flüchtlinge, die das Gemeindeleben neu bereichern. Für den Westen malt die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs, stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, ein ähnliches Bild. Wenn man wie vor der Pandemie im Hamburger Michel mit knapp 2000 Menschen zusammensteht und feiert, wird spürbar, die Musik, die alten Worte, die Sinnlichkeit der Nähe und Gerüche rühren auch Menschen an, die die Geschichte von Jesu Geburt nicht kennen. Sie ist überzeugt, Glauben und Vertrauen prägen von Kindheit an. Es gibt gerade jetzt bei den jungen Menschen eine ganz tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Schutz, nach einem Sinnzusammenhang, der nicht allein auf der eigenen Verantwortung gründet. Empirisch ist kaum auszumachen, woran sich die Deutschen wirklich festhalten. Umfrageergebnisse klaffen teils weit auseinander. Etwa ein Viertel bezeichnet sich als nichtgläubig, agnostisch. Gott kann sein oder auch nicht sein. Oder atheistisch. Gott gibt es nicht. Als Alltagströster werden Familie, Freunde, Tiere, Musik, Kunst, soziale Netzwerke, Fußball oder die Wissenschaften genannt. 43% glauben angeblich fest an Schutzengel, vor allem im Osten. Aber was ist mit den großen letzten Fragen? Dem Sinn des Lebens? Dem Jenseits? Forscher der Universität Tübingen haben das Verständnis junger Leute studiert. Obwohl deren Alltag kaum mehr kirchlich geprägt ist, überrascht das Ergebnis. Mehr als die Hälfte glaubt an einen Gott. 3/4 beten. Es gehe ihnen um den Halt im Leben. Sie seien unsicher, fragend, kritisch. Ihre Patchwork-Religiosität habe mit den Lehren der Kirche wenig Berührung. Haben die Bischöfin und der Pfarrer also recht? Täuschen die Austrittszahlen? Verlieren die Deutschen den Kontakt zu den Kirchen, aber nicht zur Spiritualität? Selbst der Astrophysiker und Protestant Harald Lesch fragte einmal: Sind wir Naturwissenschaftler, und damit schließe ich auch alle Atheisten unter ihnen ein, denn nicht irgendwie alle auf der Suche nach Gott? Den Eindruck gewinnt man auch im Benediktushof bei Würzburg. Er liegt in einem ehemaligen Kloster, das in die anmutige fränkische Landschaft eingebettet ist. Früher beteten hier Benediktiner. Heute kann man auch ohne Konfession Entdeckungsreisen ins Selbst buchen. Einführung in den Weg des Herzensgebets. Zen-Kurse. Japanisches Qigong. Oder die hohe Schule des Denkens und Nichtdenkens. Zen-Meister und einer der spirituellen Leiter ist Alexander Poray, ein Theologe. Vor der Pandemie zählte das überreligiöse Zentrum mehr als 40.000 Übernachtungen pro Jahr. Seit das Virus kursiert, läuft viel online. Und die Suchenden, sagt Poray, hätten nun andere Fragen. Die Pandemie führe ihnen die Grenzen der Kontrollierbarkeit ihres Lebens vor Augen. Wer kommt, hofft womöglich auf meditative Entspannung und reißt schon mal irritiert wieder ab. Wir sind ein Haus des Schweigens, sagt Poray. Es wird nicht gesprochen, auch nicht während der Mahlzeiten. Manche packen nach ein paar Stunden die Koffer, weil sie Angst haben vor der Stille. plötzlich mit sich selbst allein zu sein, in einem minimalistisch ausgestatteten Zimmer, ohne Fernsehen und Radio, sei ein Schock. Doch mit Stille beginne die Entdeckungsreise. Die Menschen haben eine Vorstellung, die ihrem alten Muster entspricht. Ich muss hier etwas erreichen. Nein, man muss nichts erreichen, sondern das Leben wahrnehmen, wie es ist. Daraus entstehe Spiritualität. Sie wird nicht gemacht, sondern zugelassen. Das Wiederentdecken der Schönheit des Lebens lautet die Offerte des Benediktushofs. Es ist zu nehmen, wie es gerade ist, darin liege der Halt. Poray sagt, wir können es weder kontrollieren noch verstehen. Wir tun so, als gäbe es hinter diesem Leben noch ein richtiges Leben in der Zukunft, im Paradies oder im Himmel. Doch das Leben selbst ist ein riesengroßes Geheimnis. Man kann das auch Gott nennen. Einen gänzlich ähnlichen Reiz verbreitet Yoga. Die mehr als 2000 Jahre alte indische Philosophie hat im Westen großen Zulauf. Viele schätzen Yoga als ganzheitliches Sport- und Konzentrationsprogramm, das auf beste Weise den Selbstwertmuskel trainiert. Nicht wollen, sondern sein. Nach innen schauen, nicht auf andere. Fest verwurzelt und zugleich beweglich. Als Gegenentwurf zum schneller, weiter, höher der Leistungsgesellschaft wirkt das mindestens lösend, wenn nicht gar erlösend. Lange schien ausgemacht, dass in Gesellschaften mit fortschreitender Wissenschaft und Medizin transzendente Tröster arbeitslos werden. Diese Säkularisierungsthese ist aber längst widerlegt, sagt Yasmin El-Menouar, Forscherin beim Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung. Es fällt den Menschen offenbar schwer, sich in den Stürmen des Lebens nur an der eigenen Krawatte festzuhalten. Global setzen sich monotheistische Religionen mit jenseitigen Heilsversprechen immer stärker durch, zeigen Studien des amerikanischen Pew Research Center. Die Zahl der Konfessionslosen, derzeit etwa 14%, sinkt. Das Christentum schrumpft in Mittel- und Nordeuropa, weltweit legt es aber zu, auch bei den Katholiken. Am stärksten wächst der Islam. Um 2070 dürfte es erstmals mehr Muslime als Christen auf Erden geben. Auch in Deutschland ist der Glaube bei den gut 5 Millionen Muslimen höchst vital. Hier hat die Skepsis ihr Zuhause. Das Land Luthers fällt vielleicht auch deshalb aus dem Trend, weil hier die Gottesskepsis eine Heimat hat. Friedrich Nietzsche erklärte Gott für tot, Karl Marx nannte Religion Opium des Volkes. Bischöfin Fehrs hält die Deutschen mit ihrem perfektionistischen Blick auf den Mangel ohnehin für schwer empfänglich für frohe Botschaften. Auf den Gabentischen landen seltener Bibeln als Werke rationaler Welterklärer wie des Physikers Stephen Hawking, der einen Schöpfergott für unnötig hält, oder des Zoologen Richard Dawkins, der seit Jahren predigt, Gott sei ein Produkt menschlichen Wahns. Der Psychologe Stefan Grünewald, Chef des Kölner Rheingold-Instituts, das tiefenpsychologische Studien durchführt, sieht Spiritualität dagegen in jedem Menschen angelegt. Als Neugeborene sind wir ohnmächtig, aber von Allmächtigen umgeben. Er meint Mutter und Vater, die für Nahrung und Gesundheit sorgen, Ängste nehmen, Trost spenden und uns umherkutschieren. Das ist der Beginn der Religion in uns. Wir lernen zu akzeptieren, dass es höhere Mächte gibt, die für uns sorgen. Im Zuge der Emanzipation von den Eltern transzendiere man die Heilserwartung auf den Vater im Himmel und die Mutter Gottes. Das Göttliche in unserem Selbst ist geweckt. Wir suchen es ein Leben lang. Wenn es jedoch schlecht läuft, fallen wir irgendwelchen Meistern des Mumpitzes anheim. Der Markt für bizarre weltliche Sinnstifter und ihre Erzeugnisse wächst. Die Esoterikbranche, die mit Zimbeln, Kristallen, Wünschelruten und Traumfängern heilenden Energieflüssen nachspürt, sahnt kräftig ab. Geschätzt bis zu 20 Milliarden Euro landen jedes Jahr in ihren Geldbörsen. Der Psychiater, Theologe und Bestsellerautor Manfred Lütz spottet: Wer nichts glaubt, glaubt alles. Zum Beispiel an Laura Seiler. Es ist gegen 18 Uhr, als die 35-Jährige ihr hohes Om anstimmt. Sie hockt im bodenlangen Blumengewand im Schneidersitz auf einem Sessel. Eine Profikamera nimmt sie auf. Rund 600 Gäste, vorwiegend Frauen und Mädchen, haben sich mit ihr virtuell zum Meditieren vernetzt. Sie können die Erleuchtete sehen, Laura Seiler sieht hingegen ihre Gesichter nicht. Seiler nennt sich spirituelle Lehrerin, Visionärin, Life Coach. Eine große Atheistin sei sie zudem. Ich glaube nicht an einen religiösen Gott, ich glaube an die Energie des Lebens. Sie ist Profi im Glücklichsein oder darin, so zu wirken. Ihr Versprechen: Wenn du meine Kurse belegst, kannst du so glücklich werden wie ich. Natürlich gehe es nicht um sie, sondern um ihre Inhalte, betont sie. Was zu glauben etwas schwerfällt angesichts ihres Instagram-Accounts mit hunderten Fotos und Videos von ihr und ihrem Magazin I Am mit dem Zusatz 100% Laura. An diesem Mittwochabend steht eine Lektion ihrer Rise Up and Shine Uni auf dem Stundenplan. So nennt sie ihr Programm aus Online-Kursen und Live-Sessions. Knapp 400 Euro kostet es, ihrer Begabung beizuwohnen. Dafür verteilt sie viel Anerkennung. Eine Lara hat ihre Bachelorarbeit abgegeben. Yeah, super schön. Ein Simon muss nach jeder Meditation weinen, aber das tut ihm gut. Super schön. Eine Barbara ist seit den Kursen viel mehr bei sich. Super schön. Die Teilnehmer sollen 20 Minuten in ihrem Herzen spazieren gehen, symbolisch durch Türen schreiten, Erinnerungen in Kisten legen. Ein Mädchen schreibt, es habe negative Erinnerungen mit einem goldenen Stinkefinger symbolisiert. Sehr cool, findet Laura Seiler und lacht herzlich. Auf Instagram folgen ihr 285.000 Menschen. Ihr Podcast Happy, Holy and Confident wird millionenfach gehört. Ihr Selbsthilfebuch Zurück zu mir steht seit Wochen in den Bestsellerlisten. Nach eigenen Angaben setzt ihr multimediales Seelenstreichel-Business 5 Millionen Euro im Jahr um. Ich bin so glücklich gerade, mir fällt nicht eine einzige Sache ein, die ich gern verändern würde, frohlockt Seiler. Wirklich? Keine einzige? Bis auf das Außen natürlich, die Pandemie, fügt sie hastig hinzu. Wie gibt Laura Seiler so vielen Menschen Halt? Das virtuelle Treiben macht klar, hier suchen Vereinzelte, vielleicht auch Einsame, eine Gemeinschaft. Psychologe Grünewald sagt, man will Teil eines bewegten Ganzen sein. Und das möglichst bequem und konsumierbar, wie es soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram bieten. Sie sind rund um die Uhr präsent und bieten uns die Fiktion, allzeit umhegt zu sein. Grünewald sagt, da wird jedem scheinbar geholfen, die Welt zu erklären. Und was wäre dann das Opium des Volkes von heute? Netflix und Co., sagt Grünewald. Sie sind moderne Gefühlsapotheken, die Stimmungsangebote für unsere Gemütszustände bereitstellen. Die Dosis der Droge lasse sich immer weiter erhöhen. Man wählt dann Filme, in denen noch mehr getötet, gelacht oder gestöhnt wird. Grünewald sieht einen weiteren Trend: Gruppentrost durch Ausgrenzung anderer. Ganz neue Läuterungsbewegungen entstehen. Ich esse kein Fleisch, ich lebe vegan, ich handle klimagerecht. So bilde sich eine ausgrenzende Selbstgerechtigkeit heraus. Die modernen Sünder sind die Ungeimpften, die Dieselfahrer, die Fleischfresser, die CO2-Verursacher, denen oft jegliche Wertschätzung entzogen wird. Trost und Kraft in der Corona-Zeit. Und doch lehrt uns Deutsche die Not auch wieder zu beten. Bei Google ist die Suchanfrage nach Gebet gestiegen, vor allem in Bremen, Hessen und Hamburg. Im April, nachdem die Sterbezahlen einen neuen Gipfel erreicht hatten, fand der Suchbegriff seinen bisherigen Höchststand. Nach einer repräsentativen Studie der Uni Münster gab eine knappe Mehrheit der 2373 Befragten an, dass ihr der Glaube Trost, Hoffnung und Kraft in der Corona-Zeit spende. 32% sehen ihren Glauben sogar gestärkt. Wer Gott mit Liebe und Kraft verbinde, so Studienleiterin Caroline Hillenbrand, scheine sich in Krisenzeiten stärker auf den Glauben zu stützen. Offenbar wünschen sich das viele Eltern auch für ihre Kinder. Die Kirchen berichten, ihre Kitas und Schulen seien stark gefragt. Und klar, 441.390 Deutsche haben 2020 die beiden großen christlichen Kirchen verlassen. Aber 185.610 wurden getauft und damit neue Mitglieder. Die Weihnachtsbotschaft schreibt den Menschen eine große Aufgabe zu. Sie sollen selbst als Gottes Ebenbilder Tröster sein, Halt geben. Das, sagt Psychiater Lütz, funktioniere auch, wenn die eigene Vernunft Gott nicht zulasse. Es gibt bekennende Atheisten, die eine tiefe Menschenliebe ausstrahlen und die unglaublich uneigennützig handeln, bis hin zum Einsatz ihres Lebens. Das sind in Wahrheit Christen. Dagegen gibt es bekennende Christen, die permanent vom lieben Gott reden, aber immer nur zusehen, dass sie ihr Schäfchen ins Trockene bekommen. Es gibt ein Trostlied, das von Gläubigen und Ungläubigen in guten wie in schlechten Zeiten häufig gewünscht wird. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat den Text im Dezember 1944 in Gestapohaft verfasst. Es beginnt: Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Es ist wohl eines der berührendsten Zeugnisse dieser diffusen menschlichen Hoffnung, niemals tiefer fallen zu können als in Gottes Hand. Was gibt Ihnen Halt? Wissenschaftler, Autorinnen und eine Philosophin geben auf diese Frage ganz persönliche Antworten. Protokolle Stefan Maus. Klaus Hasselmann, Nobelpreisträger für Physik 2021. Die Menschheit muss begreifen, die Politiker müssen handeln. Mein grundsätzlicher Optimismus beruht eigentlich nur auf der simplen Einsicht, dass wir heute schon die technischen Fähigkeiten haben, aus den fossilen Energiequellen auszusteigen und Sonne, Wind und Wasserkraft einzusetzen, ohne nennenswerte Zusatzkosten. Erforderlich ist nur eine langfristige, stabile Energiepolitik, die die versteckten Nebenkosten der fossilen Energieträger mit ins Kalkül zieht. Vielleicht bin ich durch mein Leben und meine Natur immer ein Optimist gewesen. Probleme, die ich lösen wollte, konnte ich auch lösen. Natürlich sehe ich all die heutigen Probleme, das Klimaproblem, das Artensterben und daraus folgend Viren, die uns Menschen befallen. Die Probleme sind nun direkt bei jedem Menschen angekommen. Und die Menschheit muss das begreifen. Und die Politiker müssen handeln. Das ist alles vollkommen klar. Dennoch glaube ich, dass sie es tun werden. Ich hoffe rechtzeitig. Jutta Almendinger, Soziologin. Der neue Koalitionsvertrag stimmt mich optimistisch. Mir gibt der wissenschaftliche Fortschritt Halt. Für eine Wissenschaftlerin ist das vielleicht nicht überraschend, aber Umfragedaten machen deutlich, es geht vielen anderen Menschen in unserem Land auch so, insbesondere während der Pandemie. Das Wissenschaftsbarometer zeigt, dass 73% der Befragten den Aussagen von Forschenden vertrauen. Hinzu kommt, dass die Politik mittlerweile aus den beharrlichen Äußerungen von Sozialwissenschaftlerinnen und Bildungsforschern gelernt hat. Das bestärkt uns in unserer Arbeit. Während in der frühen Phase der Pandemie zuallererst Schulen geschlossen wurden und dann lange zublieben, verfolgt man nun die bessere Strategie. Die Politik versucht, Präsenzunterricht so lange wie möglich zu erlauben. Was mich auch optimistisch stimmt, ist der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. Er nimmt die ärmeren Kinder endlich stärker in den Blick, etwa durch die Einführung einer Grundsicherung und eine bessere gesellschaftliche Teilhabe. Eine wichtige Investition in die Zukunft unseres Landes. Mithu Sanyal, Autorin. Wir brauchen einander. Punkt. Was gibt Halt? Liebe. Nicht im Sinne von romantischer Liebe, sondern als das Prinzip, das uns, und damit meine ich das Universum, zusammenhält. Ich habe schon immer bezweifelt, dass wir voneinander getrennt existieren, ohne Sinn, und am Ende sterben wir alle. Wenn es keine Verbindung gäbe, wären wir nur Aphorismen und keine Geschichten. Und es muss schließlich einen Grund dafür geben, dass unsere Gehirne auf Storys ausgelegt sind. Wir brauchen einander, nicht nur zum Überleben. Wir brauchen einander. Punkt. Diese Abhängigkeit als Bonus wahrzunehmen und nicht als Einschränkung ist ein Luxus, den ich erst habe, seit meine Beziehungen zu Freundinnen und Freunden und Partnerinnen und Partnern nicht mehr so prekär sind, dass sie jederzeit wegbröckeln können. Aber warum Liebe auf die eigene Spezies beschränken? Wir sind mit der gesamten lebendigen Welt verbunden, mit Bäumen und Gänseblümchen und Pilzen. Wir sind nicht allein. Und damit geht natürlich eine Verantwortung einher, diese Verbindung zu erhalten und zu feiern. Jan Assmann, Religionswissenschaftler. Was gibt mir Halt in schwieriger Zeit? Stünde ich allein, wüsste ich das nicht zu sagen. Ich stehe aber in vielen Bindungen, die mir Halt geben. Da ist erstens die Familie, das tägliche Zusammenleben mit meiner Frau Aleida, das von der Corona-Krise enorm profitiert hat, weil die meisten ihrer Termine auf online umgestellt wurden und von zu Hause wahrgenommen werden konnten, und der meist mediale, zuweilen auch direkte Kontakt mit unseren 5 Kindern und deren Familien. Da ist zweitens die Arbeit, die mich ständig mit neuen Aufgaben in Gang hält. Da ist drittens die Musik, und sei es auch nur das Cembalo, das dauernd wieder gestimmt werden muss. Und der Glaube, könnte man nachfragen. Die Religion? Bedeuten dir nichts? Doch. Aber das ist bei mir von Musik nicht zu trennen. Wenn ich mir in schweren Momenten vorsage, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir, dann höre ich in mir den herrlichen Chor in Bachs Kantate. Ich hatte viel Bekümmernis. Wir stehen in vielen Bezügen, die uns Halt geben, und wenn es bei mir auch nicht der Glaube im strengen Sinne ist, dann ist es doch das kulturelle Gedächtnis. Eva von Redeker, Philosophin. Was gibt mir Halt? Beziehungen, Bücher, Baumkuchen und echte Bäume natürlich. Mir scheint allerdings, dass es einen gewissen Halt gibt, der auch von Katastrophen selbst ausgeht. Man drängt darauf, die Lage zu durchschauen. Der Notstand mobilisiert Energie. Manchmal suche ich geradezu diese besondere Konzentration, die sich einstellt, wenn viel auf dem Spiel steht. Was die Lage aber derzeit so zermürbend macht, sind zwei Dinge. Erstens, dass uns die geteilte Welt weggebrochen ist. Und zwar nicht erst durch die Pandemie, sondern auch durch vorausgegangene Erschöpfung, durch Spar- und Verdummungsmaßnahmen. Es fehlen Orte, an denen wir uns gemeinsam erholen und Lösungen finden könnten. Und zweitens, als direkte Folge der ausbleibenden Lösungen, die schiere Dauer. Es ist leicht, in einem Ausnahmezustand Halt im Heldentum zu finden. In einer verschleppten Krise bedarf es ganz anderer Kräfte. Da gibt nur Halt, von anderen gehalten zu werden. Dankbarkeit für Beistand ist so etwas wie ein Grundgefühl, mit dem ich versuche, mich im Leben zu verankern. Kirsten Boje, Kinder- und Jugendbuchautorin. Wir Menschen haben Herausforderungen in den Griff bekommen. Mein historischer Optimismus. Ja, es gibt gerade reichlich Probleme, die kaum lösbar scheinen, auf den Gebieten der internationalen Politik, Gesundheit, Gesellschaft, Umwelt. Aber im Laufe unserer Geschichte haben wir Menschen Herausforderungen eigentlich fast immer so ziemlich in den Griff bekommen. Da müssen wir doch nur das Leben heute mit dem in der Steinzeit vergleichen. Wir machen ständig neue Fehler. Aber wir haben auch die Fähigkeit und meistens auch die Kraft, zu handeln und sie zu korrigieren. Der Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen. Und wenn ich an das Flüchtlingselend denke, hoffentlich auch ein moralisch begabtes. Wie verantwortungsbewusst haben sich denn die allermeisten Menschen in der Pandemie 2 Jahre lang verhalten? Allen voran übrigens die Kinder. Macht das nicht Mut? Der Fokus liegt im Augenblick ständig auf denen, die ihren Beitrag verweigern. Aber die anderen sind doch in der übergroßen Mehrheit. Darauf vertraue ich, auch was die Umwelt und das Flüchtlingselend betrifft. Selbst wenn das alles nach ein bisschen viel Pathos klingt, stimmt trotzdem. Es ist eine Katastrophe. Missbrauchsskandale erschüttern die katholische Kirche. Die Gläubigen laufen weg. Bischof Georg Betzing über eigene Fehler und die Suche nach einer frohen Botschaft. Von Tilman Gerwin. Tausende junge Menschen wurden über Jahrzehnte in ihrer Kirche sexuell missbraucht. Amtsträger zeigten oft keine Empathie und versuchten eher zu vertuschen. Waren sie Teil dieses Systems? Die Verantwortlichen in der Kirche haben hier Fehler gemacht. Da schließe ich mich ausdrücklich ein, gerade was den Blick für die Not und die berechtigten Anliegen der Betroffenen angeht. Da lerne ich immer noch weiter dazu. Aber ich nehme für mich in Anspruch, nicht vertuscht zu haben. Ich stehe dafür, dass wir aufklären wollen und werden. Dazu habe ich mich im Bistum Limburg selbst verpflichtet und deshalb werde ich auch künftig alles tun, Vertuschung zu verhindern und die Ursachen von Missbrauch zu bekämpfen. Der Spiegel zitiert aus einem Brief, den sie 2015 als Stellvertreter des Bischofs von Trier an einen Priester geschrieben haben, der unter anderem wegen des Vorwurfs sexueller Übergriffe aus dem Dienst genommen wird. Ich bedauere es sehr, dass der Konflikt nunmehr eine solche Eskalation gefunden hat. Mir ist auch bewusst, dass dieser Konflikt insgesamt nicht allein von Ihnen zu verantworten ist. Angeblich erbitten Sie sogar Gottes Segen für den weiteren priesterlichen Dienst. Das klingt nach Täterschutz, nicht nach Opferschutz. Der Spiegel zitiert diesen Brief nicht in seinem Zusammenhang. Leider konnte der Priester damals gerade nicht wegen erwiesener Vorwürfe des Missbrauchs beurlaubt werden, sondern wegen disziplinarischer Fragen. Man müsste den Brief im Kontext und im Ganzen kennen, dann würde man meine damalige Entscheidung als sehr deutlich, ja, hart einordnen können. Gottes Segen zu wünschen ist da, glaube ich, nicht verwerflich. Es ist ja auch der Wunsch, dass sich ein Mensch ehrlich seiner Verantwortung stellt. Ich habe den Täter nicht geschützt, in keiner Weise. Ja, ich sehne seit langem die Entscheidung in diesem Strafverfahren herbei und hoffe sehr, dass damit endlich offenkundig wird, was dieser Priester wirklich angerichtet hat und dass seine Taten geahndet werden können. Ihr Vorgänger als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, hat dem Papst seinen Rücktritt angeboten und dies damit begründet, dass wir versagt haben. Zu diesem Wir gehört aber doch auch Georg Betzing. Müssen Sie nicht ebenfalls um Rücktritt bitten? Kardinal Marx hat immer wieder betont, dass er bereits seit Jahrzehnten als Bischof Verantwortung trägt, in einer Zeit, in der sich die Perspektiven auf die Missbrauchsverbrechen, Gottlob, sehr verändert haben. Mit seinem Rücktrittsangebot hat er wohl seine eigene Position in diesem Veränderungsprozess im Blick gehabt. Ich war seit 2012 für 4 Jahre Generalvikar und nun bin ich seit gut 5 Jahren Bischof. Dabei habe ich stets meine Verantwortung gesehen, alles zu tun, um Missbrauch zu verhindern, rechtskonform zu agieren und Aufarbeitung zu garantieren. Ich kann nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dabei nicht auch Fehler gemacht zu haben. Auch mein Handeln wird ja von unseren Aufarbeitungskommissionen in Trier und Limburg betrachtet. Deren Ergebnissen stelle ich mich selbstverständlich. Ein Opfer hat mal gesagt, Missbrauch ist Seelenmord. Ja, dieses Verbrechen zerstört Menschen in ihrem Innersten. Es führt dazu, dass sie nicht mehr an einen guten Gott glauben können, weil die, die ihnen die frohe Botschaft bringen sollten, ihr Amt missbraucht haben. Da ist Menschen wirklich der Glaube aus dem Herzen gerissen worden. Sind Sie in Ihrer Kirchenlaufbahn selbst mit Missbrauch konfrontiert gewesen? Ich muss ehrlich sagen, meine Jugend in der Kirche war eine strahlende. Ich hatte einen beeindruckenden Pfarrer, wir waren eine große Community von jungen Leuten. Ich habe Kirche in meinem ganzen Leben nur als stärkende Kraft erlebt. Ich hatte die dunkle Seite irgendwie im Bewusstsein. Ich wusste, da gab es mal was. Aber mir war die wahnsinnige Dimension für einzelne Opfer und das Systemische des Missbrauchs nicht bekannt. Ab 2010 war es nicht mehr zu verdrängen. Ich war lange in der Priesterausbildung tätig. Jahre später haben einige Ehemalige erzählt, dass sie als Kinder oder Jugendliche missbraucht wurden und deshalb am Ende nicht mehr Priester werden konnten. Das hat mir die Augen geöffnet. Vorher hatte ich mich als Ausbilder immer gewundert und gedacht, Mensch, warum will der nicht Pfarrer werden? Der bringt doch alles mit. Danach konnte ich es verstehen. Die Kirche hat immer auch Moral gepredigt. Aber moralische Autorität setzt moralische Integrität voraus. Das ist jetzt unser Problem in der Verkündigung. Das christliche Menschenbild ist mit einem großen Anspruch verbunden. Da legen wir die Latte schon sehr hoch. Aber können die Menschen unsere Botschaft überhaupt noch annehmen? Sind wir im eigentlichen Sinne noch glaubwürdig? Was ist beim Missbrauchsskandal kaputt gegangen für die Kirche? Vertrauen. Die Kirche kann nur leben, wenn sie das Vertrauen der Menschen hat. Doch sie hat sich vor allem gefragt, wie zieht man die Täter möglichst geräuschlos aus dem Verkehr? Wie sorgt man dafür, dass nichts nach außen dringt? Die Institution ist ein Mittel, den Glauben zu vermitteln. Wird sie zum Selbstzweck, verrät sie sich selbst. Dieser Verrat am Wesen der Kirche hat die Gläubigen am meisten verletzt. In Köln brach sogar der Server des Amtsgerichts zusammen unter dem Ansturm der Austrittswilligen. Die Zahlen sind überall alarmierend. Es ist eine Katastrophe. Ich verstehe diese Menschen. Viele schreiben mir ja auch. Am liebsten würde ich zu jedem sagen, bitte geh nicht, wir brauchen dich. Wir haben doch zusammen noch so viel vor. Was schreiben die Leute Ihnen? Sehr oft ist der sexuelle Missbrauch Thema. Da gibt es starke Enttäuschung und Wut, dass wir nicht die Betroffenen in ihrem Leid gesehen haben, sondern vor allem den Schutz der Organisation. Es geht aber auch um Einzelentscheidungen. Wer wird Pfarrer? Warum wird mein Kind nicht in die katholische Kita oder Schule aufgenommen? Das ist ja das Interessante, dass vor unseren Bildungseinrichtungen die Menschen immer noch Schlange stehen, nicht nur vor dem Amtsgericht. Was schreiben Sie zurück? Dass ich das, was Sie mir mitteilen, sehr ernst nehme. Ich werbe darum, dass Sie es sich noch einmal überlegen. Manchmal schreibe ich einfach, ich bin sehr traurig, wenn Sie den Entschluss fassen, zu gehen. Etwa ein Drittel der deutschen Katholiken denkt über einen Austritt nach. Wird Ihre Kirche zum religiösen Insolvenzfall? Nein, davon sind wir weit entfernt. Ich bin viel unterwegs, da erlebe ich eine große Lebendigkeit. In Kitas, Schulen, bei Messdienerinnen und Messdienern, der Kirchenmusik, in der Caritas. Aber wir werden künftig keine Massenbewegung mehr sein, sondern kleiner, ärmer, weiblicher, auch in der Führung. Und kulturell diverser. Wir haben allein hier im Bistum 32 muttersprachliche Gemeinden, Menschen aus anderen Kulturkreisen, die Katholiken sind. Wir werden auch bescheidener sein. Will die Kirche den Menschen nicht mehr sagen, was gut und böse ist? Doch, das wird sie immer tun. Aber sie hat das früher oft mit Verboten, mit Ausgrenzung getan. Das geht so nicht mehr. Wir werden werben müssen für unsere Botschaft, dafür, dass die Menschen uns in ihr Leben lassen. Das, was die jetzt tun mit ihrem Austritt, das hat früher die Kirche getan mit ihren Exkommunikationen. Heute exkommunizieren wir so gut wie gar nicht mehr. Aber die Menschen exkommunizieren uns aus ihrem Leben. Was muss sich ändern? Wir müssen aufräumen, Missbrauch verhindern, Prävention betreiben, Macht teilen. Wir müssen neu nachdenken über kirchliche Sexualmoral, Zölibat, die Rolle der Frau bis hin zur Priesterweihe für Frauen. Das ist uns alles als hierarchische Organisation nicht von Anfang an eingeschrieben. Diese Themen müssen wir erst lernen. Frauen dürfen in ihrer Kirche nach wie vor nicht Pfarrer werden, also auch nicht Bischof. Kann das so bleiben? Diese Frage wird von den Gläubigen immer drängender gestellt, nicht nur von Frauen. Sie wird nicht wieder verschwinden. Die Frauenfrage ist für die Kirche zentral. Daran entscheidet sich ihre Zukunft. Aber Papst Johannes Paul II. Hat vor Jahren schon erklärt, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden und dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben. Damit ist die Sache doch erledigt, oder? Es gibt gute Gründe, das anders zu sehen. Wenn ich in Rom bin, versuche ich immer wieder, diese ins Gespräch zu bringen. Die Frage ist doch, wie viel ist kulturelle Überlieferung und wie viel ist wirklich dem Willen Gottes entsprechend? Danach müssen wir suchen. Ich kann jedenfalls nicht erkennen, dass die Argumente, Frauen das Priesteramt vorzuenthalten, wirklich noch im Volke Gottes akzeptiert werden. Dürfen homosexuelle Paare den Segen empfangen? Der Vatikan sagt auch hier, nein. Diese Beziehungen würden nicht dem göttlichen Willen entsprechen. Wir brauchen auch darüber eine Verständigung mit Rom. Würden Sie homosexuelle Paare segnen? Im Moment nicht. Wenn in Ihrem Bistum so etwas vorkommt, was tun Sie denn? Ich sanktioniere es nicht. Aber Sie müssten eigentlich. Ich sanktioniere es nicht. Es wäre ein Zeichen von Respekt und Anerkennung, wenn wir diese Menschen nicht einfach wegschicken, wenn sie um Gottes Segen bitten. Wir brauchen aber eine Form, die deutlich macht, wir segnen keine Ehe im katholischen Sinn. Die sakramentale Ehe kann nur zwischen Frau und Mann geschlossen werden. Das ist auch dem Papst sehr wichtig. Sie tragen den Bischofsring, der Sie zur Treue gegenüber dem Papst verpflichtet, sagen aber, beim Segen für homosexuelle Paare werde die pastorale Praxis über die Lehrmeinung aus Rom hinweggehen. Wollen Sie ungehorsam werden? Ich werde niemals eine Frau zum Priester weihen können, solange es nicht eine positive Entscheidung der Weltkirche und des Papstes dazu gibt. Wie käme ich dazu? Das wäre ein Akt des Ungehorsams, der auch noch ungültig wäre. Und ich wäre mein Amt los. Wir machen hier in Deutschland keine eigene katholische Kirche. Nein, ich bin ein Bischof, der dem Papst Gehorsam versprochen hat. Ich bin überzeugt, dass die Lehre der römisch-katholischen Kirche zu Jesus Christus führt. Aber ich bin nicht überzeugt davon, dass die Lehre unveränderbar ist. Die Rolle der Frau, die Sexualmoral, all das hat sich grundlegend verändert. In diesen Veränderungen steckt ein geistlicher, ein theologischer Gehalt, den wir entdecken können. Diesen Reichtum zu erschließen, auch das ist unser Auftrag. Sie müssen innerlich total zerrissen sein. Entweder Sie machen Reformen, dann bekommen Sie Ärger mit dem Papst, oder Sie machen keine Reformen, dann rennen Ihnen die Leute weg. Abgesehen davon, dass der Vergleich anmaßend wäre, ich bin kein Martin Luther, der nur vorangeht und tut, was er in seinem Gewissen für richtig hält, sondern ich will eine Verständigung. In der Kirche und mit der Kirche. Das ist manchmal ein innerer Zwiespalt. Den muss ich aushalten. Gibt es Momente, wo Sie an Ihrer Aufgabe zweifeln? Vielleicht sogar verzweifeln? Es gibt das Wort im Matthäusevangelium, wo der Kirche auch die Zusage Jesu gegeben ist: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Darauf verlasse ich mich. Wenn es wirklich mal brenzlig wird, sage ich meinem Herzen: Lieber Herr Jesus, es ist deine Kirche, du musst dich um sie kümmern. Zeig uns die Wege, gib uns die Kraft. Das ist so eine Art persönliches Gebet. Nehmen Sie der Kirche mit ihren Reformen nicht ihr Geheimnis, ihre bewusste Andersartigkeit, mit der sie sich immer abgegrenzt hat gegen die Moden der Zeit. Das hat ja auch viele am Katholizismus fasziniert. Der Zauber einer 2000 Jahre alten Institution, die an ihren Glaubensgewissheiten nicht rütteln lässt. Also 2000 Jahre nicht gerüttelt, an allem festgehalten, das ist doch gar nicht wahr. Das Geheimnis dieser Kirche war immer ihre unglaubliche Anpassungsfähigkeit, ohne die zentralen Wahrheiten aufzugeben. Ecclesia semper reformanda. Die Kirche muss sich immer reformieren. Es ist unsere Pflicht, den Willen Gottes auch in den Zeichen der Zeit zu entdecken, wenn wir sie im Licht des Evangeliums deuten. Aber so kann der christliche Glaube auch zur leicht konsumierbaren Wellness-Religion verkommen, oder? Diese Gefahr sehe ich nicht. Wir machen es nicht allen recht und einfach. Das wird auch immer so bleiben. Allein an einen Gott zu glauben, der Person ist, der jeden Einzelnen von uns sieht, der diese Welt geschaffen hat und in der heiligen Messe bei der Eucharistie wirklich anwesend ist. Das ist schon ein ziemlich anspruchsvolles Programm. Viele sagen heutzutage, das alles ist im ursprünglichen Wortsinn unglaublich. Dieser Glaube ist auch für mich immer noch eine ungeheure Herausforderung. Aber ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich Wesentliches zur Seite legen müsste. Wenn mir einer sagt, Gott hat die Welt geschaffen, glaube ich nicht, entgegne ich. Klar, es gab die Evolution, vielleicht den Urknall. Aber ist das alles Zufall oder war es gewollt? Ist es nur entstanden oder wurde es erschaffen? Und wird diese Schöpfung von einem Gott geliebt? Für das Wie und Warum hat uns Gott die Vernunft gegeben. Aber das Wesen des Ganzen zu erfassen, das geht nur mit dem Glauben. Aber es gibt immer mehr Menschen, denen nichts fehlt, wenn sie nicht an Gott glauben. Sie vermissen nichts. Jetzt sind wir beim Kern. Hier sehe ich für uns die eigentliche Gefahr. Es gibt Menschen, die treu mit ihrem Partner leben, engagiert für die Gemeinschaft, die aber sagen, Gott hat für mich keine Bedeutung. Wenn das Leben zu Ende ist, ist es halt zu Ende. Der Soziologe Max Weber hat mal gesagt, ich bin religiös, unmusikalisch. Das zeigt für mich, du kannst den Glauben nicht anerziehen. Der Glaube ist Gnade, ein Geschenk. Es gibt Menschen, die leben ohne dieses Geschenk. Ich sage mir immer, aber sie leben nicht ohne Gott. Gott hat sie geschaffen, auch wenn sie ihn nicht brauchen. Aber er ist an ihrer Seite. Das würden diese Menschen als anmaßend und übergriffig zurückweisen. Das sage ich auch eher zu mir selbst, wenn ich ihnen begegne. Ich habe Vertrauen, dass auch die Wege, auf denen sie sind, gute Wege sein können, mit einem guten Ziel. Unter Deutschlands Bischöfen gibt es einen mächtigen konservativen Block. Der Regensburger Rudolf Voderholzer etwa sagt, es sei eine Anmaßung, die Kirche neu erfinden zu wollen, denn die Kirche ist keine Erfindung der Menschen, sondern das Projekt Gottes. Bischof Voderholzer ist für seine klaren Positionen bekannt. Ich bin dankbar, dass er mit offenem Visier redet. Nur, was gehört denn wirklich zur offenbarten Wahrheit? Ich nehme mal den Zölibat. Das ist keine Frage göttlichen Willens, sondern eine der kirchlichen Ordnung. Die ist veränderbar. Das würden alle bestätigen, bis zum Papst. Die Kirche war immer eine Mixtur aus dem, was uns durch den Glauben vorgegeben war, und der irdischen Wirklichkeit, die wir gestalten können und sollen. Wer bei uns Verantwortung trägt, bewegt sich immer in diesem Spannungsfeld, wenn Sie so wollen, zwischen Himmel und Erde. Die Konservativen verfolgen ein Projekt, das schon Papst Benedikt XVI. Propagiert hat. Entweltlichung. Die Kirche soll nicht dem Zeitgeist hinterherrennen, sondern ihren Glauben hochhalten und sich notfalls auf einen harten Kern der hundertprozentig Überzeugten zurückziehen, also bewusst nicht von dieser Welt sein. Ich glaube, das ist ein Ideal, das dem der katholischen Kirche nicht entspricht. Sie war immer für alle Menschen da. Es gab immer einen inneren Kreis der sehr Überzeugten, aber eben auch den erweiterten Kreis derjenigen, die andere Berührungspunkte haben. Über Familientradition, die Sympathie für Jesus, den Wunsch nach einem Segen Gottes. Diese Menschen unterschreiben vielleicht nicht alles, was in unserem Glaubenbekenntnis steht, aber sie sollen einen Platz bei uns haben. Das ist immer die Stärke des Katholischen gewesen. Kirche, wie ich sie verstehe, kann sich nicht gesund schrumpfen. Wir würden uns dabei krank schrumpfen. Wir hätten keinen Kontakt mehr, keine Berührung mehr nach draußen. Nein, wir dürfen keine Sekte werden. Sie sind in einem Örtchen im Westerwald aufgewachsen, in einem, wie Sie sagen, durch und durch katholischen Elternhaus. Welche Bilder sehen Sie vor sich, wenn Sie an diese Zeit zurückdenken? Ganz starke Bilder. Praktisch jeden Tag ein Gang zur Kirche. Ich kam mit dem Bus von der Schule und habe mich gleich dort absetzen lassen, um die heilige Messe zu besuchen. Dann die traditionellen Feste, Weihnachten und Ostern, die waren für mich immer mit Orgelspielen verbunden oder Chormusik. Oder Fronleichnam, ein Tag der Anbetung der Eucharistie, von morgens bis abends. Das waren ja riesige Prozessionen damals. Da war das halbe Dorf unterwegs. Hinterher wurde gesagt, alle waren unterwegs. Da lag auch schon damals eine Täuschung drin. Es waren längst nicht mehr alle. Aber eben immerhin die Hälfte. Man hatte schon den Eindruck, wir Katholiken sind hier bei uns im Ort das Bestimmende. Empfinden Sie Wehmut, wenn Sie sehen, dass diese Welt jetzt für immer vergeht? Ich empfinde Dankbarkeit, dass ich so geprägt wurde. Aber Wehmut? Nein. Ich weiß mittlerweile, was eben auch der Preis war für diese angeblich so intakte katholische Welt, nämlich der Missbrauch und die Opfer. Dieser Preis war viel zu hoch. Kann man eigentlich an Gott glauben ohne die Kirche? Ich glaube, das funktioniert nicht. Dieser Glaube an unseren Gott ist so auf Gemeinschaft angewiesen, der führt in Gemeinschaft und kommt aus ihr. Das geht nicht ohne. Das ist meine tiefe Überzeugung. Wie lange hat Gott noch Geduld mit seiner Kirche? Der hat schon sehr lange Geduld mit uns. Er hält es ja auch schon sehr lange mit uns aus. Die Ungeduld mit der Kirche, die ich bei den Menschen spüre, die hat für mich allerdings auch etwas mit Gott zu tun. Er zeigt uns damit seine Ungeduld. Viele Gläubige entschuldigen sich schon fast, dass sie noch zu ihrer Kirche gehören. Gehen Sie mal in Berlin-Mitte auf eine Party und bekennen Sie dort, ich bin katholisch. Wenn Sie Glück haben, fragen die Leute nur, was ist denn mit dem los? Das ist etwas, was mich wirklich sehr bedrückt. So viele Katholiken würden gerne den Rücken wieder gerade kriegen und stolz bekennen, ja, daran glaube ich. Aber sie müssen sich ständig rechtfertigen für Dinge, die sie gar nicht zu verantworten haben. Gerade viele von den ganz Treuen, den Hochengagierten, sagen mir, wir können langsam nicht mehr. Darum müssen wir uns kümmern. Dringend. Sie haben einmal gesagt, als Bischof müsse man für das Evangelium brennen. Das muss doch schwierig sein. Die Kirche steckt tief in der Krise. Reformen kommen nur langsam voran. Wie können Sie da jeden Tag für das Evangelium brennen? Das ist gar nicht so schwer. Ich bin einfach gern mit Menschen zusammen. Da bin ich in meinem Element. Trösten, stärken, erfreuen. Die Zeiten sind schwer, aber wir müssen in unserer Kirche auch mal wieder lachen können. Gott will nicht, dass wir immer nur traurig sind. Und ich predige gern. Da gebe ich mir Mühe, weil ich weiß, ich kann die Menschen erreichen. Gut, es gibt auch welche, die während der Predigt mal ein Nickerchen machen, finde ich aber nicht schlimm. Ich sage mir dann immer, wenn die schon ein Nickerchen machen, dann doch am besten bei uns. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdatenredaktion. Telefon 040 3703 7242. Blindenzeitschrift @stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brail und per E-Mail im Brail-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.